hier ist so ein bisschen der kleine Pfeil, soll sozusagen vom Anbeginn der Welt bis zum Ende aufzeigen. Und wir sehen in der Bibel in den ersten paar Kapiteln, ich glaube es sind 2 oder 3, ich habe noch nicht mal nachgeguckt, sehen wir das Paradies, in dem Gott mit den Menschen war, in denen er gegenwärtig war. Ich habe keine Ahnung, wie lang das wirklich war. Wie gesagt, nur 2 Kapitel, dann haben der Mann und die Frau zusammen es versaut und dann war es schon nach 2 oder 3 Kapiteln vorbei. Aber im Paradies war eine Nähe zu Gott, eine Gemeinschaft mit Gott, sondergleichen eigentlich. Sie haben frei miteinander kommuniziert, es gab eine Familienatmosphäre, es war eine sehr exklusive Gemeinschaft, aber Gottes Gegenwart hat immer die des Menschen dort gesucht und sie auch gefunden. Dann kam Noah und der Turm von Babel und so weiter und die Zeit der Israeliten. Das sind ungefähr 1500 bis 2500 Jahre gewesen oder halt das ganze Alte Testament. Hängt ein bisschen davon ab wann man rechnet. Aber auf alle Fälle war das die Zeit nach dem Sündenfall. Also war die Kommunikation mit Gott leider nicht mehr ganz so free flow wie im Paradies. Es mussten Propheten her, es mussten Priester her, es mussten Opfer her. Aber doch hat Gott auch in dieser Zeit immer mit seiner Gegenwart die des Menschen gesucht. Und sie auch sehr, sagen wir mal, spürbar und sichtbar gezeigt. Wir haben da, wenn man sich das mal so anschaut, da gibt es das Allerheiligste, da war Gottes Gegenwart ganz klar. Es gibt Feuersäulen, Wolkensäulen, starker Wind hat gezeigt, dass Gott da war, Steintafeln, Engel in Feueröfen und in Löwengruben, verrückter Segen, der auf Menschen hinabprasselte, Wunder, brennende Dornbüsche, Widder auf dem Berg, sprechende Esel, Schriftzeichen an Wänden. Also es fehlte nicht an Action und an deutlichen Zeichen, dass Gottes Gegenwart mit den Menschen war. Danach kam eine kurze Pause, zumindest biblisch gesehen, in der Propheten scheinbar nicht mehr von Gott Nachrichten für die Israeliten bekommen haben. Aber dann beginnt das Neue Testament und die Zeit von Jesus. Das ist das, was wir jetzt feiern in 2 Tagen. Jesus ist geboren, deswegen auch in Rot, so wie die Christbaumkugeln, damit ihr euch daran erinnert. Diese Zeit ist sehr klein gewesen, aber sehr ausschlaggebend. Nur 33 Jahre von der Geburt Jesu, bis er am Kreuz gestorben ist und dann wieder auferstanden. Aber so bedeutsam, weil Gott mit Jesus sein Wesen der Welt geschenkt hat, in Form des Menschen. Ein Teil von sich oder das ganze sich, mit allen Konsequenzen. Und er hat somit die Trennung zwischen ihm und den Menschen überbrückt, indem er selbst das Opfer, was vorher immer notwendig war, um zu Gott zu kommen, versorgt hat. Gemeinschaft mit Gott ist seit Jesus für alle möglich, die ihren Glauben und ihr Leben an ihn geben. Gottes Rettungsplan ist mit Jesus vollbracht gewesen. Und in diesen paar Jahren, das sind halt die Evangelien, die 4 Evangelien im Neuen Testament, in diesen paar Jahren wird uns auch ein Beispiel davon gegeben, wie es aussieht, wenn man mit Gott Gemeinschaft hat. Wenn Gott in einem Leben ist und wir in einem Leben mit Jesus sind. Danach verspricht Jesus vor Christi Himmelfahrt den Jüngern, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden, der anstelle seiner körperlichen Anwesenheit für sie da sein wird und in ihnen leben wird, ihnen die Kraft geben wird, überall von ihm zu erzählen, aber auch der Heilige Geist sie erinnern wird an das, was er sie gelehrt hat, sie trösten wird, ihr Anwalt und ihr Leiter sein wird. Und das ist die Zeit des Heiligen Geistes. Und der Grund, warum das ein Pfeil ist, ist, weil wir immer noch in dieser Zeit stecken. Und wenn man es noch weiterführen würde, wenn dann Jesus irgendwann wiederkommt, wird auch da eine Zeit sein, in der Gottes Gemeinschaft die unsere sucht und finden wird. Und zwar, wenn Jesus wiederkommt und wir den Himmel erleben dürfen. Also sieht man praktisch auf einer PowerPoint-Slide, dass Jesus oder Gott in der Geschichte der Menschen immer mit seiner Gegenwart die unsere gesucht hat. Das ist immer das Thema gewesen von Gottes Geschichte mit den Menschen. Aber was heißt das eigentlich? Eigentlich erzähle ich euch ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich bekannt. Was heißt das eigentlich? Was heißt Gegenwart? Die Gegenwart ist, wenn man es zeitlich sieht, das Hier und Jetzt. Dieser Moment. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Die Gegenwart ist immer nur der Moment, in dem wir gerade sind. Deswegen ist sie immer mit uns. Es ist also eigentlich die ultimative Zeitlosigkeit, so sagen es die Philosophen. Denn die Gegenwart ist die einzige Zeitform, die halt nur für einen winzigen Moment existiert und dann ist sie schon wieder vorbei. Dann wird sie zur Vergangenheit. Vor dem 18. Jahrhundert hat man in Deutschland, oder vielleicht auch allgemein, weiß ich gar nicht, das Wort Gegenwart als Anwesenheit verstanden. Man hat also gesagt, ich erfreue mich so deiner Gegenwart. Das war ein Ausspruch, um zu sagen, du bist anwesend und das ist deine Gegenwart. Das Wort Präsenz, was wir auch manchmal benutzen für Gegenwart, hat den gleichen Wortstamm wie Präsenz, die grammatikalische Gegenwartsform. Es ist also das Konzept, dass man anwesend ist, dass man existent ist, dass man das ganze Wesen eines Selbst in diesen einen Moment hineinbringt. Deswegen auch sagt man manchmal so, Mensch, diese Person hatte so eine Präsenz im Raum. Weil man das Gefühl hat, das sagt man meistens nicht über die Leute, die am Handy hängen und irgendwie eigentlich nicht wirklich da sind. Das sagt man, wenn jemand voll und ganz da ist und man das Gefühl hat, die Gegenwart des Menschen ist spürbar. Mit Gott ist das nicht viel anders eigentlich. Wir sind ja in seinem Abbild geschaffen. Es meint eigentlich genau das Gleiche. Sein, wenn wir von Gottes Gegenwart sprechen. Sprechen wir von seinem ganzen Sein, von seiner Fülle, von seiner Persönlichkeit, von seiner Präsenz in diesem Moment. In jedem Moment ist Gott völlig anwesend. Er ist immer ganz hier, voll und ganz hier, im Jetzt. Und zwar bei allen von uns. Das hat er uns voraus, logischerweise. Sowieso vieles, 1:0 für Jesus. Ich schaffe das noch nicht mal in meinem eigenen Leben, immer ganz hier und jetzt zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr eine Arbeitsstelle gewechselt habt oder ein guter Freund ist umgezogen und ihr setzt euch ins Auto und wollt eigentlich dahin oder man selber ist umgezogen und man will eigentlich, keine Ahnung, zu dem Freund hinfahren. Und plötzlich steht man vor dem alten Haus und denkt sich, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Weil man so automatisiert manchmal lebt. Der Körper tut etwas und er tut das so routiniert, dass man keinen Unfall baut. Aber man weiß eigentlich gar nicht, wie man da hingekommen ist. Man hat keine bewussten Entscheidungen getroffen. Man war eigentlich im Kopf abwesend. Und das sind wir öfter mal als Menschen. Wir sind sehr gut darin. Und ich finde es ganz interessant, dass im Deutschen in dem Wort abwesend und anwesend das Wort Wesen drin ist. Ist mein Wesen hier oder ist es nicht da? Und wie wir hier alle sitzen, können wir uns wahrscheinlich unterschiedlich positionieren. Einige von uns sind voll anwesend. Ich zum Beispiel bin jetzt sowas von anwesend hier, weil ich mich bloß nicht verhaspeln will oder von der Bühne fallen oder sonst was oder euch irgendeinen Stuss erzählen will. Also bin ich gezwungen, mit meinem ganzen Sein hier zu sein. Ich bin anwesend. Einige von euch sind abwesend, voll in Ordnung. Ich will niemanden verurteilen. Wir sind zwar auf unserem Stuhl mit unserem Körper und man kann uns zählen, aber mit unserem Kopf oder Geist oder mit unserem Herzen, wie auch immer man es nennt, sind wir vielleicht ganz woanders. Bei unserem Kontostand, bei den fehlenden Geschenken, bei unserem Kontostand, nachdem kein Geschenk mehr fehlt, weil wir alle gekauft haben, bei der Einkaufsliste fürs Weihnachtsessen, den letzten Weihnachtsbesuch bei den entfernten Verwandten, Oma Erna letztes Jahr, das war ja so harmonisch und so unglaublich interessant, dass ihr euch riesig darauf freut, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Es sind so allerhand Dinge, die uns in den Kopf kommen können und oft wandert unser Kopf. Wir Menschen sind tatsächlich Meister darin, innerlich zu flüchten und nicht gegenwärtig zu sein. Eigentlich ist das auch ganz gut. Es ist auch in einem gewissen Sinne ein Werkzeug, was Gott uns gibt. Wenn es manchmal zu viel ist, müssen wir abschalten. Aber oft ist es so, und vielleicht empfindet ihr das ähnlich, anstatt ganz hier im Jetzt zu sein, sind wir eher so körperlich hier, aber im Morgen. Oder ich stehe hier zwar, aber in meinem Kopf bin ich im Jahre 2011. Im Alltag fällt uns das eh leicht, nicht gegenwärtig zu sein. Aber vor allem passiert das, wenn sehr viel Druck auf uns lastet. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind in einem Hamsterrad, aus dem wir nicht rauskommen, oder wenn wir uns Sorgen machen. Wenn irgendetwas in unserem Leben steckt, wo wir einfach so sagen, ich wünsche es mir einfach weg. Dann ist oft das Gefühl da, dass wir nicht gegenwärtig sein können. Oder wenn wir Dinge fühlen, die uns einfach überwältigen, wenn wir sie zulassen. Hilflosigkeit, Enttäuschung, Verluste, Angst. Und ich hatte vorhin gesagt, dass das eine persönliche Predigt ist. Und zwar habe ich nämlich letztes Jahr um diese Zeit ungefähr Gott gefragt, was mein Wort für das Jahr ist, für das Jahr 2019. Und es war sowas von glasklar. Er sagte nur ein Ding: gegenwärtig. Okay, das wird spannend. Also von daher kann man jetzt sagen, ich habe mich jetzt ein Jahr mit diesem Wort befasst, es hängt mir etwas zum Hals raus. Aber man kann auch sagen, ich habe vielleicht eine kleine Einsicht aus meinem eigenen Leben aufgrund dieses Jahres, was ich mit diesem Wort verbracht habe. Anfänglich habe ich gedacht, ich muss halt lernen, dass Gott gegenwärtig ist. Punkt, abgehakt. Dann, ich weiß nicht, warum ich dafür ein Jahr brauche. Aber es ist so ein bisschen wie so ein roter Faden, der sich durchs Jahr ziehen soll. Und das habe ich auch schon letztes Jahr gemacht. Es ist immer sehr faszinierend, was dabei rumkommt. Basierend ist dieses Wort des Jahres für mich gewesen auf dem Bibelvers, den ihr alle wahrscheinlich gut kennt. Olli, stopp, hier ist Kevin. Ich habe Kevin vergessen. Fühlt sich jemals irgendjemand wie Kevin? Kevin findet gerade heraus, dass seine Eltern ihn vergessen haben. Ich lasse das mal so laufen. Mal gucken, welcher Stresslevel so hoch geht. Ich sehe das da hinten. Wenn ich mir das so angucke, damit kann ich mich voll gut identifizieren. Äußerlich alles voll, alles routiniert, ich habe alles im Griff. Und innerlich bin ich wie Kevin und renne rum und kann gar nicht gegenwärtig sein. So, jetzt ist gut, Kevin, armer Kerl. So, das ist der Bibelvers, auf dem dieses Wort gegenwärtig für mich basiert hat dieses Jahr und den ich euch auch mitgeben will. Aus Matthäus 11, 28, Vers, 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Meine Herausforderung mit dem Wort gegenwärtig dieses Jahr war: wenn Gott immer gegenwärtig ist, das habe ich dann im Januar rausgefunden, das ging ganz schnell. Wenn Gott immer gegenwärtig ist, kann ich es dann auch sein? Wenn Gott im Hier und im Jetzt ist, wo bin ich? Ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich eher so hastig rumrenne und mein Herz ungefähr so wenig still sitzt wie Kevin allein zu Hause. Dass Gott zwar in jedem Moment meines Lebens gegenwärtig ist, die Ruhe selbst, aber ich es nun mal nicht bin. Ich habe mir Fragen gestellt wie: wie viel kostet es mich eigentlich, nicht ganz hier im Jetzt zu sein? Was ist der Preis, den ich dafür zahle, für diese Hektik, für die innerliche Unruhe, für den ständigen Züge, Hauptbahnhof-Gedanken in meinem Kopf? Was ist der Schlüssel dazu, mehr gegenwärtig zu sein? Und was gewinne ich daraus? Und wenn man sich diesen Bibelvers anschaut, ich habe ein kleines Wochenende damit verbracht und ich kam ungefähr anderthalb Tage lang nicht über den ersten Teil hinweg. Kommt her zu mir. Habe ich mir ungefähr wirklich anderthalb Tage lang vor mir her gesagt. Kommt her zu mir. Was für eine Einladung. Das ist Jesus, über den wir sprechen. Er sagt zu uns: kommt her zu mir. Nicht: bet mal ein bisschen mehr, dann komme ich vielleicht. Nicht: würdest du mir mal bitte schriftlich eine Einladung für deinen Gottesdienst geben, dann tauche ich eventuell auf. Sondern er sagt zu uns: komm her zu mir. Ich habe da viel drüber geheult, dass Gott so ein Willkommensgott ist, ein Gott der Gastfreundschaft, ein Gott, der so eine Einladung ausspricht. Alle, auch ein Wort, an dem man lange kauen kann, alle, wirklich alle, mit dem ganzen Mist, wirklich Gott jetzt, wirklich. Weißt du eigentlich Bescheid? Ja, weiß er, und er sagt trotzdem, alle, ausnahmslos alle sind eingeladen. Und vielleicht speziell die, die mühselig und beladen sind. Auch über diesen Teil des Verses habe ich sonst immer hinweggelesen und mir dann aber Zeit genommen, mal durchzukauen, was eigentlich darin steht. Ich habe immer gedacht, naja, warum eigentlich zweimal das Gleiche sagen, mühselig und beladen? Was für einen Unterschied gibt es da eigentlich? Ich finde es von Jesus emotional sehr intelligent, einen Unterschied zu machen zwischen diesen beiden Worten. Denn das Wort mühselig, wenn man darüber mal nachdenkt, ist, wenn etwas so sehr routiniert ist. So mühselig fühlen sich Leute, die vielleicht jeden Morgen aufstehen und eine tiefe Traurigkeit empfinden und ihren Tag nicht anschauen können. Oder Leute, die Probleme im Job haben, die einfach nicht weggehen, aber sie sind in diesem Job und sie kommen da nun mal nicht raus. Dieses Hamsterrad, von dem ich sprach. Mühselig sind vielleicht die, die sich um einen Verwandten kümmern und ihn pflegen und die es wirklich aus Liebe machen und aus Überzeugung. Aber wenn sie gefragt werden, sagen sie, es ist echt, es ist eine Last. Es ist immer wieder das Gleiche und es sind so mundäne Dinge. Es ist mühselig. Wir alle haben es schon mal empfunden, diese Mühseligkeit, dieses und wieder sind wir da. Und Mütter von kleinen Kindern fühlen sich oft mühselig, weil sie oft das Gefühl haben, jetzt muss ich schon wieder eine Windel und schon wieder eine Nacht. Und es ist so klein und doch ist es irgendwie so aufreibend und es nimmt einem so viel Kraft. Beladen zu sein geht manchmal einher mit mühselig, aber deutet nochmal auf was anderes hin. Beladen ist manchmal ein dickes Ding, eine große Last, vielleicht eine Diagnose, eine große Sorge. Eine Beziehung, die irgendwie nicht funktioniert. Das Gefühl, hilflos zu sein, belädt einen oft. Und dann kommt in dem Ganzen das Versprechen, ich will euch erquicken. Dieser Jesus, der es eigentlich nicht nötig hat, auf diese Erde zu kommen, der uns eigentlich kein Weihnachtsfest bescheren müsste, weil er eigentlich viel zu heilig dafür ist, um mit uns Menschen sich abzufinden, der sagt nicht nur, ich werde mit euch sein, sondern er sagt auch immer wieder zu uns allen, kommt her zu mir, kommt her zu mir. Und er benennt die Gefühle, die viele von uns fühlen. Und wenn wir Gefühle benennen, entsteht Verständnis und Empathie. Und das ist, glaube ich, der erste Teil der Liebe. Jesus verspricht uns auch in diesem Vers, dass er uns Ruhe geben möchte für unsere Seelen, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich habe dieses Jahr um einen Schlüssel gebeten. Ich habe wahrscheinlich nicht den Schlüssel für alle Ewigkeiten entdeckt, aber für mich einen kleinen Schlüssel gehabt dieses Jahr, der mir helfen sollte, gegenwärtig zu sein, der mir helfen sollte, nicht so wie Kevin wegzurennen, wenn Gott mittendrin steckt in meiner Situation und ich, wer weiß Gott, wo bin. Und dieser war, Jesus, du bist hier. Es war ein kleines Gebet. Ich habe dieses Jahr nicht viel gebetet, wenn man es so mal statistisch mal sagt. Aber dieses Gebet habe ich immer, immer wieder gebetet. Und zwar in diesen ganz blöden Situationen, in denen ich zum Beispiel im Auto fahre und eigentlich um mich herum alles gut ist. Ich habe ja eigentlich keinerlei Risikofaktoren oder sonst etwas, was mich bedroht, aber mein Kopf in irgendeiner Sorge feststeckt. Meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Irgendwelche Reue darüber, wie, ja, hätte ich das mal anders gesagt und hätten wir das mal anders geregelt, dann wären wir jetzt nicht so weit und da, 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 da. Oder halt in der Zukunft, so was mache ich morgen mit dem Ding und kriegen wir das hin nächstes Jahr und ich weiß überhaupt gar nicht, wie das werden soll. Nie im Jetzt, nie im Hier, immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und dieses kleine, winzige Gebet habe ich mir zur Disziplin gesetzt, in diesen Momenten zu beten. Wenn ich feststelle, meine Atmung ist relativ flach, ich bin eigentlich ein bisschen nervös und ich spüre es hier so in meinem Körper und ich merke eigentlich gar nicht so richtig, was da um mich herum passiert. Und meine Kinder stellen mir irgendwie eine Frage und ich sage, hä? Was? Oder ich verziehe mich auf mein Handy. Das tun wir alle ja ganz gern, wenn es ein bisschen viel wird. Irgendwie so, ich guck mal eben kurz einen Facebook-Post. Und in diesen Momenten habe ich versucht, mich zu disziplinieren, zu schauen, was kostet es mich, wenn ich jetzt einfach so weiterdenke und einfach so weitermache und nicht gegenwärtig bin. Und wie gesagt, oft kostet es mich die Ruhe, die ich eigentlich in dem Moment geschenkt bekomme, die ich aber verpasse, weil ich mit meinem Kopf und mit meinem Herzen in der Vergangenheit stecke oder in der Zukunft rotiere und Dinge plane, von denen ich gar nicht weiß, ob sie letztendlich so sein werden oder nicht. Und in diesen Momenten habe ich mich gezwungen, regelrecht, wirklich gezwungen, zu sagen, tiefer einatmen, tiefer ausatmen. Jesus, du bist hier. Jesus, du bist hier. Jesus, du bist hier. So lange, bis ich auch ankam in diesem Moment. So lange, bis ich mir regelrecht vorstellen könnte, dass Jesus genau diese schlechten Nachrichten gehört hat, die ich gerade gehört habe. Und er nicht wegrennt wie Kevin. Und wenn ich mit Jesus sein will, dann brauche ich es auch nicht. Dann kann ich in dem Mist mit ihm sitzen. Dann kann ich es fühlen, was da so auf mich reinrattert an Gefühlen. Dann darf ich zulassen, die Unruhe, die Angst, die Sorgen, die Züge im Kopf. Nicht, weil sie mich überkommen, sondern weil, wenn ich wegrenne, kann ich sie nicht benennen. Wenn ich vor ihnen ständig flüchte, kann ich sie nicht benennen. Und was wir nicht benennen können, können wir auch nicht besiegen. Jesus, du bist hier. Im Laufe des Jahres musste ich auch ein bisschen tiefer gehen als das. Manchmal gibt es so punktuelle Situationen, in denen ich gemerkt habe, so okay, Jesus, du bist hier, das muss ich mir ungefähr 15 Mal sagen, bis ich es endlich mal schnalle und auch im Hier und Jetzt ankomme, da wo Jesus gerade auch ist. Und manchmal gibt es größere Klopper, wir wissen es alle. Manchmal kann man nicht zulassen unbedingt in dem Moment, dass alle Gefühle auf einen einstürmen, weil dann würde man nur heulend durch die Gegend rennen oder weiß Gott was machen. Manchmal braucht man ein bisschen Ruhe für sich und muss sich ein bisschen aus dem Alltag rausziehen. Und in diesen Situationen habe ich, habt ihr wahrscheinlich auch schon übersetzt bekommen. In diesen Situationen habe ich gelernt, ein paar Fragen zu stellen. So, Jesus, du bist hier, war mein Rettungsanker für all die Momente, in denen es irgendwie drunter und drüber ging und ich am liebsten ganz woanders gewesen wäre als eigentlich in meinem eigenen Leben und im Hier und Jetzt. Und dazu kamen ein paar tiefere Fragen. Wer sich damit identifizieren kann, nicht ganz gegenwärtig zu sein und manchmal in Sorgen zu sein und zu rattern im Kopf, der kann das vielleicht auch mit aufnehmen in sein Leben. Und zwar die erste Frage ist, was fühle ich? Was denke ich? Was passiert gerade? Wir tun das unglaublich selten, wenn man mal ehrlich mit sich selbst ist. Ganz selten fragen wir uns, was ist es eigentlich, was ich gerade fühle? Und was ist es eigentlich, was ich ständig denke und diese Dinge, die ich mir ständig selber sage? Und manchmal muss man ein bisschen innehalten, sagen, Jesus, du bist hier. Was um alles in der Welt fühle ich eigentlich? Manchmal ist es nicht einfach nur Wut, Trauer oder Freude. Dahinter sind noch mehr Dinge. Manchmal ist es Enttäuschung, manchmal ist es Gefühl der Überwältigung oder andere Dinge. Die nächste Frage, was ist die Wahrheit? Worauf kann ich mich verlassen? Wenn man abends im Bett liegt, liegt man ja im Bett. Die Gegenwart gibt einem ein wunderbar warmes Bett, hoffentlich, gemütlich und kuschelig. Und man hat eigentlich Ruhe, außer die Mütter mit Neugeborenen. Es tut mir leid, es geht vorbei. Aber auf alle Fälle, wenn man abends im Bett liegt, ist das normalerweise unsere Wahrheit. Aber wie viele von uns können völlig da drin sein, wenn in dem Rest unseres Lebens ein Tohuwabohu herrscht? Wo sind wir mit unserem Kopf? Wie oft kann ich abends nicht einschlafen, weil ich mit meinem Kopf nicht in meinem Bett bin? Weil ich mit meinem Kopf in dem bin, was ich gehört habe oder was ich machen werde, was ich machen muss oder was noch passieren wird oder von dem ich nicht weiß, wie es wann passieren wird. Unsicherheit. Und ganz oft ist es wichtig zu sagen, was denke ich eigentlich gerade? Und was ist meine Realität? Was ist jetzt meine Wahrheit? Manchmal ist die Wahrheit einfach nur, Jesus, du bist hier. Manchmal muss man sich nur an dem Allergröbsten festhalten. Manchmal ist die Wahrheit, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm sein wird. Also sollte ich mir vielleicht darüber keine Gedanken machen im Moment. Das ist manchmal die harte Wahrheit. Manchmal müssen wir sehr diszipliniert sein, unsere Gedanken darauf, uns überhaupt darauf einzulassen. Das nächste Ding ist, was ist mein Gebet? Wenn mein Gefühlschaos dieses, jenes, welches ist, die Wahrheit aber diese, jene, welche ist, was ist dann mein Gebet? Was möchte ich meinem Herrn ausgießen? Wo möchte ich mehr von ihm sehen? Wo muss ich meine Augen mehr öffnen? Was muss ich für einen Bibelvers vielleicht durchbeten? Was ist mein Gebet? Wenn wir immer nur wegrennen vor unseren Emotionen und vor den Problemen und immer nur in Hast sind und in Eile, dann kommen wir sogar oft nicht dazu, zu beten, was wirklich unser Gebet ist. Und die letzte Sache ist, was brauche ich? Was kann ich tun? Was der Feind uns oft unterjubeln möchte, ist das Gefühl, dass wir hilflos sind, dass wir Opfer unserer Umstände sind. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass Jesus gegenwärtig ist in meiner Situation und er wirklich immer da ist, er ist meistens da, bevor ich überhaupt dort ankomme. Wenn ich es dann auch schaffe, endlich mal gegenwärtig zu sein, mal tief durchzuatmen und zu sagen, okay, es ist jetzt echt super crazy, ich will es jetzt eigentlich nicht. Oder auch manchmal so Situationen wie, man sitzt halt mit Oma Erna am Tisch und Oma Erna erzählt nun mal die 100. Mal die gleiche Geschichte und man will gar nicht da sein. Man will gar nicht da sein. Aber wenn man sich vorstellt, Jesus ist hier, kann ich mit ihm hier sein? Jesus sieht Oma Erna und er liebt sie sehr. Und er weiß, was sie braucht, jemanden, der ihr zuhört. Er tut's, kann ich's auch? Und manchmal müssen wir uns fragen, was brauche ich? Ich bin nämlich nicht immer das Opfer meiner Umstände. Manchmal braucht man einfach nur mal eine ordentliche Heulsession. Manchmal muss man ein Telefonat mit einer guten Freundin führen. Vielleicht braucht man mal ein paar Wochen Seelsorge, wo jemand ganz neutral ist, mal reflektiert und einem zuhört. Manchmal braucht man auch einfach nur einen Snickers und einen Mittagsschlaf und dann ist eigentlich auch schon alles wieder besser. Aber oft sind wir so panisch und rennen nur so durch unser Leben, dass wir gar nicht merken, was wirklich helfen würde in dieser Situation. Ich habe dieses Jahr nicht mein Leben revolutioniert. Ich bin kein anderer Mensch in dem Sinne geworden, dass jetzt alle Probleme so Buddha-ähnlich über mir sind und ich irgendwie oder ich über ihnen und mich nichts mehr berührt. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gegenwärtig zu sein dieses Jahr war für mich die Herausforderung, nicht wegzurennen. Nicht wegzurennen vor den Herausforderungen und dem Druck und der Überwältigung und den Ängsten und den Unsicherheiten, die mir das Leben nun mal und jedem von euch wahrscheinlich irgendwann auch mal bringt. Sondern es war eher die Herausforderung, meine Augen dafür zu öffnen, wo Jesus in dem Ganzen steckt. Wie viele Christen höre ich, die sagen, ich fühle mich Gott so fern und ja, ich muss irgendwie einfach gucken, dass ich näher an Gott komme. Er ist genau hier. Ich meine, wie viel näher kann es sein? Wo bin ich? Wo stecke ich? Verschwende ich und verpatze ich die Momente der Ruhe und die Geschenke, die er mir gibt, jeden einzelnen Tag, auch wenn es richtig schlecht läuft? Verpasse ich die Geschenke, den Kaffee vor mir, die paar Minuten im Auto, zur Schule oder zur Arbeit, die Abende im Bett, wenn ich da liege? Das sind alles Geschenke, die Gott mir gibt, Gemeinschaft mit Menschen. Das sind alles Geschenke, damit wir uns regenerieren von unserem Stress. Aber wenn wir nicht in diesen Momenten gegenwärtig sind, da wo Jesus auch ist, dann verpassen wir sie und dann verpassen wir auch diese Chancen, uns zu erholen. Und eine Sache ist für mich wichtig geworden, und ich hoffe, es kann euch auch ermutigen, ist, wir müssen nicht immer flüchten. Wir sind keine Opfer unserer Umstände. Wir dürfen anwesend sein, denn da, wo Jesus ist, da haben wir Hoffnung. Wenn ich in einer absolut hoffnungslosen Situation bin, aber ich bin mit Jesus in ihr, dann ist am Ende irgendwo immer Hoffnung. Wo Jesus ist, da gibt es Trost. Wenn ich mich absolut ausgeschlossen und alleingelassen und betrogen oder sonst irgendwas fühle, dann bin ich es nicht allein. Dann ist Jesus genau da. Genau da, solange ich auch da bin. Wo Jesus ist, da kann ich von seiner Sanftmut und von seiner Demut lernen, wie es gerade in dem Vers hieß. Wo Jesus ist, gibt es immer eine Zukunft. Es kann so aussichtslos aussehen, wie es mag. Es gibt immer irgendeinen Weg, irgendeine Zukunft. Wo Jesus ist, verstehen wir vielleicht auch nicht immer alles. Denn sein Friede ist ja höher als unsere Vernunft. Das hat er uns ja schon versprochen, dass wir nicht immer alles schnallen werden. Aber wo Jesus ist, wenn ich auch da sein kann, dann kann ich Ruhe für meine Seele finden. Wenn dann habe ich einen Gott, der sagt, komm her zu mir, komm. Komm, renn nicht rum. Hör auf, wie Kevin wild durchs Haus zu toben. Komm, in dem ganzen Sturm, komm. Du bist mühselig, du bist beladen, du weißt keinen Ausweg mehr. Du fühlst dich allein. Ich bin da. Mich schockt es nicht. In mir ist Zukunft, in mir ist Hoffnung, in mir ist Trost. Ich höre zu, ich bin sanftmütig, ich bin demütig. Ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe für deine Seele geben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diesen super hektischen Weihnachtstagen, in denen es allerhand Dynamiken gibt, die wir am liebsten ein bisschen ausschalten können, dass wir die Momente sehen und dass wir sie finden, wo wir gegenwärtig sein können und dürfen. Jesus ist hier, ganz hier, im Jetzt. Dankeschön. Ich bete noch. Das sollte man tun am Ende, oder?